Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSG Student Podcast. Mein Name ist Sira und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
In der Folge mit dem Damian Bord haben wir die Welt der künstlichen Intelligenz genauer beleuchtet. Heute findet der direkte Praxistransfer auf eine Art statt. Zu Gast ist eine Studentin und Unternehmerin, die mit ihrem Startup vor kurzem den offiziellen Launch hatte. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es hat etwas mit künstlicher Intelligenz und Jura zu tun. Aber Joy Raucherstein ist mehr als nur eine Unternehmerin. Sie engagiert sich beispielsweise stark für Menschenrechte und ist im Vorstand von Amnesty International. Joy, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich möchte beginnen, wie es üblich ist. Stell dich doch bitte in einem Wort vor.
Architektin.
Okay, Architektin, interessant. Inwiefern?
Ich würde sagen, ich habe viele Ideen, die ich umsetze oder versuche zu umsetzen, um Infrastruktur zu kreieren, die Bestehendes effizienter gestalten können.
Okay, das ist sehr spannend und vielleicht, oder ziemlich wahrscheinlich können wir dann auch nochmal auf das zurück, wenn wir dann eben auch über Lextech, die Startup, werden reden oder generell auch, ja, das, was dich im Leben so vorantreibt. Aber um vielleicht jetzt mal bei der Basis zu beginnen, du hast an der HSG den Bachelor in Rechtswissenschaften absolviert und bist inzwischen im Master. Was ein bisschen besonders ist, ist, dass du ein LLM, also ein Master of Law, in London gemacht hast. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es zu dem Schritt gekommen?
Es ist so, ich habe vor etwa 3 Jahren angefangen im Solidaritätshaus in St. Gallen und dort war ich Rechtsberaterin, auch immer noch. Und es sind sehr viele verschiedene Themen, aber auch internationale Sachverhalte. Und das hat mich extrem fasziniert. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss mehr in diesen Bereich gehen. In St. Gallen an der Uni habe ich nicht so viele internationale Kurse gewählt. Und dann habe ich im Sommer eine Summer School gemacht in Oxford im International Law Bereich. Das hat mir extrem zugesagt. Und dann ein paar Wochen später habe ich gerade mich angemeldet für den Master hier in England können zu machen.
Okay, sehr spannend. Aber eben, gut, ich bin jetzt nicht sehr im Rechtsbereich. Du bist jetzt trotzdem an der HSG und du steht quasi wie auch einen zweiten Master absolvieren. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich bin gerade nach dem Abschluss vom Master in England zurück auf St. Gallen und habe dort den Master gemacht, also angefangen. Jetzt bin ich dann fertig. Voraussichtlich das letzte Semester.
Okay.
Es ist sehr schnell gegangen, muss ich sagen.
Mhm. Vor allem, wenn es dann auch wirklich, wenn du genau weißt, was dich interessiert und was dich auch vorantreibt, kann ich mir vorstellen, dass es dann nochmal schneller vorbeigeht, das Ganze.
Ja, vor allem sind es dann auch Themen, wo einen wirklich bewegen. Und dann gehen die Vorlesungen und die Lernphasen so schnell. Fast ein bisschen schade, wie schnell das Studium an sich vorbeigegangen ist. Es sind schon 6 Jahre, aber es hat sich angefühlt wie 2.
Spricht auf jeden Fall auch für das Studium. Ein Aspekt, wo ich immer sehr spannend finde, ist das Engagement auch ein bisschen an der HSG selber, in der ganzen Clublandschaft. Und auf das möchte ich vielleicht kurz zurückgreifen, weil du bist auch dort sehr engagiert und engagiert gewesen. Du bist bei den Consulting Days gewesen, im Studierendenparlament und sogar Präsidentin vom Musikverein Amplify. Das scheinen jetzt für mich 3 sehr unterschiedliche Bereiche zu sein. Und ich frage mich, wie ist das genau zustande gekommen? Also wie hat sich das ergeben, dass du in diesen sehr unterschiedlichen Clubs aktiv gewesen bist?
Also es hat angefangen mit Consulting Days. Das war nur während dem Assessment gewesen. HSG ist ja eher ein bisschen BWL-mässig ausgelegt und ich hatte das Gefühl, mein Hintergrund ist schon stark juristisch und Teil von so einem Club zu sein, zeigt mir auch ein bisschen die andere Welt. Für mich war klar, dass ich Law mache und nicht Law und Eco. Und dann hätte ich es schon angefunden, mit gar keine Einsicht zu haben in den ganz anderen Bereichen. Und bei den Consulting Days hatte ich viele Leute im Team und kennengelernt, auch wo richtig BWL gegangen sind. Und das war für mich schon noch spannend, die unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen und auch ein bisschen Bewegung, wieso sie in Richtung BWL gehen wollen. Das war sehr spannend. Im Gymnasium war ich auch schon im Schülerparlament und dort Vorsitzende und es hat mir extrem gefallen, Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Schülern. Und für mich ist das Studentenparlament das auf Ebene Universität gsi und dann habe ich gedacht, das könnte passen und es hat mir auch sehr viel Spass gemacht. Und bei Amplify, dem Musikverein, da bin ich gerade neu gestartet und gerade habe ich können den Post als Präsidentin übernehmen, was für mich extrem überraschend war. Aber ich bin Musikerin, Hobbymusikerin in der Freizeit. Ich spiele mehrere Instrumente. Ich habe eine extreme Faszination. Meine ganze Familie ist im Musikbereich auch schon ein bisschen tätig. Und darum hat es mich schon sehr klein auf in den Bereich gezogen. Und darum war für mich klar, gewesen, in so einem Musikverein tätig zu sein an der Uni. Wir haben viele Konzerte organisiert, verschiedene Musikevents, Vorlesungen mit Leuten aus der Industrie, aber auch Jam-Sessions. Also es hat mir auch Spass gemacht.
Das klingt mega cool. Ich muss jetzt kurz nachfragen, welche Instrumente spielst du?
Ich spiele Klavier schon seit 16 Jahren. Also ich habe dort ganz klein angefangen und Gitarre spiele ich auch. Mein Papi ist in einer Band, seit er 15 ist. Und darum bin ich mit Gitarre auch aufgewachsen. Und es ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe jetzt gerade angefangen, Geige zu üben. Das ist ganz etwas anderes. Aber auch spannend und ich singe und auch selber Songs schreibe, aber privat, also nicht für die Öffentlichkeit denke.
Also eine Karriere als Musikerin könntest du dir dem von nicht vorstellen?
Wenn jetzt alles andere nicht klappt, vielleicht als Plan F oder so, aber nicht Karriere, nein.
Ich spiele selber auch Geige, dementsprechend finde ich das natürlich sehr toll. Das zeigt ja noch einmal mehr, finde ich, dass eben vor allem durch die verschiedenen Vereine, auch an der HSG, du die Möglichkeit hast, eben deine Passionen auch so irgendwie nachzugehen, ohne dass du zwingend deinen Hauptfokus jetzt, was zum Beispiel Karriere angeht, musst auf das legen. Was natürlich richtig toll ist, aber gleichzeitig natürlich auch viel Zeit bedeutet.
Genau, aber ich glaube, wenn man genau so ein Hobby mit einem Verein kann verbinden an der Uni, dann ist der Verein ein Hobby, wo man auch eher sich daran hält und dass es weniger untergeht im Unileben, weil man einfach sagt, spiele ein Instrument und dann kommt eine Lernphase und dann hat man keine Zeit. Mit einem Verein, der sich auf das fokussiert, ist man dann halt wie sozusagen gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und dann hält man sich auch eher daran weiter, die Leidenschaften neben dem Studium zu verfolgen.
Absolut. Jetzt hast du eben gesagt, im Assessment bist du schon bei den Consulting Days aktiv gewesen, aber für dich ist klar gewesen, dass du willst Jura studieren, also dass du wirklich Rechtswissenschaften möchtest machen. Was hätte dich denn ursprünglich so an Jura gereizt und hätte dich das vielleicht dann auch irgendwie verändert im Verlauf des Studiums? Manchmal geht man ja mit der Ambition, zum Beispiel in ein Studium rein, irgendetwas Spezifisches zu machen oder in einen bestimmten Bereich zu gehen und das ändert sich dann, je mehr Erfahrung man sammelt. Wie ist das jetzt bei dir so gewesen?
Für mich ist Jus hat angefangen, die Faszination schon früh, aber vor allem Anfang Gini. Ich hatte eine sehr inspirierende Lehrperson in Wirtschaft und Recht. Und das hat mich einfach fasziniert, dann zu Jus, weil es nicht trocken war, sondern sie es auch wirklich inspirierend vermittelt hat, dass es etwas für Praxis ist und nicht einfach nur Textbook. Und dann hat es mir die Augen geöffnet, dass Jus halt wirklich auch ein Werkzeug ist, um Menschen helfen können. Und halt auch das Medium der Gerechtigkeit, wenn es richtig angewendet wird. Und das hat sich auch gezeigt, wie meine Zeit beim Solidaritätshaus in St. Gallen, dort das juristische Denken, das man von der Uni gelehrt bekommt, direkt können anwenden in der Praxis und dann zu sehen, wie man den Leuten helfen kann, ist unglaublich gewesen. Und das ist so ein bisschen meine Vorstellung auch gewesen, wie man es könnte anwenden, wie man es sieht in der Umsetzung. Aber die unmittelbare juristische Arbeit war sicher ausschlaggebend gewesen, dass meine Faszination für das Thema noch grösser geworden ist, auch im Laufe des Studiums. Jetzt, heutzutage, ist es eher ein bisschen, wie juristische Arbeit effizienter kann gemacht werden. Also interessiert einfach die Schnittstelle von Recht und Technologie und eher wie Juristinnen können entlastet werden und sich dann eher inhaltlich auf anspruchsvolle Themen oder den Mensch selber fokussieren können und nicht um Bürokratie dahinter. Also eigentlich immer noch das Mittel, um Menschen zu helfen. Also das ist gleich geblieben.
Hast du denn auch, das ist das, was mir jetzt gerade auch ein bisschen durch den Kopf geschossen ist, manchmal so ein bisschen die Frustrationsmomente gehabt, weil eben wenn Jura auch irgendwie so ein Instrument zur Gerechtigkeit ist, die Welt ist nicht allzu gerecht und vieles funktioniert nicht und auch mit guten Absichten gibt es dann vielleicht irgendwelche Strukturen oder dann andere Player, die dagegen wirken.
Ja, genau. Ich muss sagen, ich war sehr optimistisch am Anfang des Studiums und vor allem am Anfang des Master in England. Es war internationales Recht und für mich war das so ein Thema, das kann die Welt retten, das kann die Welt verändern. Und dann sitzt man in den Vorlesungen und das Erste, was der Professor sagt für Umweltrecht, ist, es bringt eigentlich nichts, dass wir da sind. Wir können nichts ändern. China und Amerika sind ausschlaggebend. Aber schön, dass ihr da sind. Und dann ist das erste Mal mir so ein bisschen bewusst worden, wie wenig internationale Gremien überhaupt können bewirken. Auch ein bisschen deprimierend, muss ich sagen. JUS und der Zugang zu internationalen Gerichten war für mich ein Weg gewesen, wie wir Gerechtigkeit international durchsetzen können. Aber die Realität sieht anders aus. Und darum habe ich mich dann eher zum Thema gewendet, wie ist juristische Arbeit. Wie kann man die effizienter machen? Weil das ist eher optimistisch und da gibt es auch Möglichkeiten. Das andere ist fast ein bisschen zu deprimierend geworden, weil man realisiert hat, wie wenig Einfluss man eigentlich hat.
Die Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz oder Technologie und Recht hast du schon erwähnt. Du hast deine Masterarbeit auch im thematischen Umfeld von künstlicher Intelligenz geschrieben. Was fasziniert dich so genau dort dran oder auch, auf was hast du dich fokussiert?
Also ich habe beide Massenarbeiten in England und in St. Gallen in Verbindung mit KI gebracht. Also es sind ganz unterschiedliche Themen. In England ist es darum gegangen, Einsatz von KI im Krieg, also Klärung von der Verantwortungsfrage, wenn potenziell autonome Waffensysteme in die Hände kommen von nicht staatlich bewaffneten Gruppierungen. Also extrem tief im Kriegsrecht rein und wie KI dort kann angewendet werden. In St. Gallen bezieht sich die Arbeit ähnlich auch um mein Hobby Musik und Urheberrecht und KI, also vor allem mit Suiza, die Verwertungsgesellschaft von der Schweiz für Musikurheberrecht, wie sie mit den Herausforderungen von der KI-Musikbranche umgeht, was geändert werden muss und wie das Urheberrecht da noch kann funktionieren und wie auch die Künstler und die ganze Musikindustrie noch können weiter existieren.
Mhm. Also KI-Musiklandschaft, wäre das denn von KI generierte Musik? Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Also es gibt Musik, die von KI generiert wird. Und dann gibt es aber auch KI-Tools, die eingesetzt werden in der Musikproduktion. Wenn Sachen geschnitten werden, Special Effects und so Sachen. Der Fokus der Arbeit liegt innen auf KI-generierte Musik und wo das Urheberrecht greift. Und zum Beispiel, wenn man Prompts eingibt, langt das schon, um die Schwelle zu erreichen, dass man ein Urheber ist? Oder wer hat da am Schluss das Recht dazu und wie geht man um mit den Trainingsdaten für die KI. Es werden ganz viele Musikstücke verwendet, um die KI zu trainieren und dann zum Teil auch im Output ist das erkenntlich und momentan ist einfach das Lizenzierungssystem noch nicht ganz parat für den Schritt zur KI-Musik und das habe ich in der Arbeit betrachtet und wie man das auch international kann umsetzen kann. Jedes Land hat nur andere Richtlinien zu KI-Training, was natürlich sehr schwierig macht und der Bereich Musiker, Musikerin in der Schweiz, in der Welt nimmt halt zum Teil ein bisschen ab und das ersetzen mit künstlicher Intelligenz, finde ich, ist ganz eine schlimme Entwicklung.
Also siehst du, bist du eher pessimistisch eingestellt, was jetzt also das Thema angeht, jetzt rund im Musikbereich, wo du auch deine Masterarbeit an der HSG darüber schreibst, oder wie stehst du dazu?
Ich persönlich bin nicht so pessimistisch, weil ich glaube einfach, Musik verbindet nicht nur Menschen, sondern auch den Künstler und den Mensch. Und wenn man an ein Konzert geht und mit den Leuten interagieren kann und der Künstler auf der Bühne steht, das ist so ein spezielles Gefühl, wenn in der Zukunft ein Roboter dort sein würde oder einfach nur ein Track gespielt werden würde, das würde Menschen nicht gleich berühren. Und ich glaube, das ist so eine spezielle Nische, der Musikbereich, dass das KI einen gewissen Einfluss wird haben, sicher auch in der Musikproduktion und ein bisschen natürlich die Abwertung von den ganzen Wertschöpfungsketten, die es gibt in der Industrie und auch von der Vergütung der Musiker. Aber Ich glaube, der Bereich Kunst wird nicht können ersetzt werden, einfach weil die zwischenmenschliche Beziehung so entscheidend ist.
Ja, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Um nochmal den Bogen zurückzuspannen, ich habe ja schon gesagt, eben, du bist auch Unternehmerin, was sicher einen sehr wichtigen Pfeiler für deine aktuellen Tätigkeiten ausmacht. Und du möchtest die juristische Arbeit auch auf eine Art effizienter machen. Ich habe schon ein bisschen vorgegriffen, dein Startup heisst LexTech. Und jetzt frage ich natürlich, was macht LexTech genau? Was ist so die Vision oder Mission von dem, was du ja, auf die Beine gestellt hast?
Also ich muss sagen, ich habe noch ganz, ganz viele Ideen. Und jetzt ist einfach die Umsetzung von einigen von diesen Ideen passiert. Und Funktionen von LexTech im Moment sind das Gerichtsurteil, semantisch und aber auch stichwortbasiert, können gesucht werden und man auch mit diesen Entscheiden kann interagieren. Und man kann zum Beispiel Beiträge oder Bücher hochladen beim Literaturtool und dann auch interagieren mit den Zusammenfassungen, die erstellt werden. Und bald können wir auch eine Anbindung zu Weblaw ermöglichen. Das heisst, wir haben auf eine grosse juristische Datenbank Zugriff, wo auch die Literatur direkt von dort geholt werden kann, was natürlich sehr spannend ist. Wir haben auch Chatfunktionen, wo rechtliche Fragen gestellt werden und beantwortet. Das hilft aber auch, wenn etwas zusammengefasst werden muss, etwas juristischer formuliert oder bessere Argumente sollten gebildet werden. Und die letzte Funktion ist so ein bisschen die Ordnerfunktion, wo alles zusammenkommt. Da kann man die Entscheid sammeln, Literatur, die spannend ist, Fragen, die gestellt worden sind und dann das dort ablegen und dann wiederum mit dem interagieren, was natürlich sehr spannend ist beim Schreiben von Arbeiten, aber auch bei Fällen, wo schon viel daran gearbeitet wurde und dann in den Ordner realisiert man, ah, das ist schon angemerkt worden, ich suche noch etwas anderes. Also sehr viel Fokus ist auch auf Interaktion mit dem Material, nicht nur Suche.
Also ist es basierend auf so einem Large Language Model, also wie auch auf einer Art so einem Chatbot, mit dem ich dann kann eben interagieren und wo ich kann quasi meine Prompts hinschreiben, was ich benötige? Oder wie kann ich mir das so konkret oder praxisnäher vorstellen?
Du kannst dir vorstellen, es sind die drei Tools unterteilt. Wir haben die Chat-Funktion, da kannst du die Prompts eingeben und dann haben wir die Entscheidsuchfunktion. Das ist wirklich halt die Entscheidsuche, die in der Schweiz existiert. Und dann damit interagieren. Und dann gibt es noch die Literaturfunktion. Das ist wieder ein anderer Teil von der Applikation, wo man kann eben die Literatur aufladen und bald auch Zugriff auf anderes haben. Und dann oben gibt es die Ordnerfunktion, wo man alles drin kann ablegen. Also es ist unterteilt, aber im Ordner rein kann man natürlich den Chat nutzen und dann so mit dem Gesammelten interagieren auch wieder.
Spannend, also wirklich so ein ganzes Ökosystem, wo du da aufgebaut hast.
Genau, schön beschrieben.
Wie und wenn bist du eigentlich auf die Idee gekommen, LexTech zu gründen?
Das ist jetzt etwa 2,5 Jahre her. Es war am Anfang während der Tätigkeit beim Solihaus. Dort hat man sehr viele komplexe Fragen, die man zum Teil in einer halben Stunde erledigt haben muss. Und bei vielen Pro Bono-Arbeitenden ist das der Fall. Und man hat einfach nicht die richtigen Tools, um schnell auf gute Sachen zuzugreifen. Und dort ist die Idee gekommen zu LexTech. Also ein bisschen, was fehlt noch, was bräuchte es, was würde die Arbeit effizienter und besser machen. Und dann ist ja das daraus entstanden.
Also hast du den Pain Point schon gesehen und dann ja, für dich gefunden, da muss eine Lösung her.
Ja, unbedingt. Also für mich war es ganz klar, dass so die Arbeit nicht weitergehen kann, weil das Recht muss sich auch entwickeln.
Jetzt hast du eben gesagt, 2,5 Jahre ungefähr ist das her. Wie ist denn bei dir so der Gründungsprozess abgelaufen? Wir haben auch im Podcast schon mehrere Gründerinnen und Gründer gehabt. Und es gibt ja auch viele theoretische Ausführungen zu dem ganzen Founders-Process mit den verschiedenen Phasen und so. Ist es bei dir auch so ein bisschen klassisch abgelaufen mit, man beginnt mal mit der Idee und dann wird das immer mehr entwickelt? Man hat vielleicht dann mal so ein MVP oder hast du ganz einen anderen Prozess durchlaufen?
Also bei mir war es so, ich habe gerade am Anfang gewusst, was ich will umgesetzt haben und wie es aussehen sollte. Und dann ist es eher darum gegangen, Leute zu finden, die das umsetzen können. Ich habe keinen technischen Hintergrund. Ich habe dann angefangen mit 2 IT-Studierenden und sie haben dann aber sich entschieden, ein anderes Unternehmen zu gründen, wo eher dem entspricht, wo ihr Interessenbereich abdeckt. Und dann habe ich wie müssen neue Leute finden und bin dann auf Cinerma gekommen. Das ist ein Unternehmen in Zürich und der Projektleiter ist sehr cool. Er hat auch ein Little Tech Unternehmen gehabt und darum haben wir geklickt von Anfang an. Sehr spannende Zusammenarbeit gewesen und auch immer noch. Und so konnte ich dann mit dem Team von denen können LexTech umsetzen. Und es ist natürlich sehr interessant für ein junges Unternehmen, weil man hat nicht Ressourcen, um permanent IT-Leute anzustellen. Und so projektbasiert war es sehr toll gewesen. Dann hat man entwickelt und dann irgendwann hat man mal den Chat getestet. Dann hat man die Entscheidungssuche getestet, dort noch Fehler gefunden. Also es ist bis kurz vor Launch findet man immer noch Sachen, die man will ändern. Und auch jetzt noch. Also das Produkt ist im Beta. Es gibt noch ganz viel, was ich ändern will. Aber man muss eben aufs Feedback abwarten, was ist wirklich gewünscht. Und Studierende und Kanzleien haben ganz andere Ansichten und Wünsche. Und dann tut man weiterentwickeln. Also es ist der Anfang und ganz viel, was noch geändert werden muss, was man noch entwickeln kann. Darum würde ich sagen, es ist mal Beta-Version. Und es hat schon ganz viele andere Versionen vorgegeben. Es wird auch noch viel andere geben in Zukunft.
Ist denn aber das direkte externe Feedback schon im ganzen Gründungsprozess ein wichtiger Bestandteil gewesen? Also hast du immer wieder Leute oder Firmen oder Kanzleien gehabt, die das getestet haben? Oder ist das jetzt erst so um den Launch um ein relevanter oder mein Zentrum gerückt?
Ich muss sagen, ich habe viel mit Kollegen auch Tests gemacht während dieser Zeit, was gewünscht wird. Und dann während diesen ganzen 2,5 Jahren bin ich oft in Kanzleien am Arbeiten gewesen und habe gemerkt, wo wird über den Mittag sich aufgeregt über welches IT-Tool. Und dann habe ich das natürlich mitgenommen. Und auch eben im Solihaus. Ich konnte das gerade dort auch testen und unter Zeitdruck schauen, was muss hier noch geändert werden. Darum hat sich so ein bisschen laufend entwickelt auch. Und jetzt, wo es draußen ist, ist natürlich das Feedback auch sehr entscheidend und spannend, auch weil ganz viele Leute eine Meinung dazu haben.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zu dem Launch, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist ja jetzt Ende Oktober 2025. ist der Launch gar nicht so lange her. Das hat also erst vor kurzem stattgefunden. Wie war der Moment für dich, als die Startup online gegangen ist und der ganze Launch stattgefunden hat?
Also es war sehr spannend. Es ist auch immer noch spannend. Es ist jetzt 2 Wochen her, also wirklich ganz neu auf dem Markt. Und wir planen natürlich den Launch monatelang vor im Kopf. Also man geht das 1000-mal durch, wie es könnte verlaufen, was man könnte machen. Und das ist schon nervenaufreibend. Ich denke, die paar Wochen vor und nach Launch sind sehr eine stressige Zeit für alle Unternehmer. Aber ich glaube, man muss auch die Perspektive ein bisschen ändern und nicht denken mit dem Launch, oh, jetzt ist es endlich geschafft, sondern jetzt fängt es an. Und dass man weiterdenkt und nicht aufhört, sondern nur mehr gibt, als man vorher schon gegeben hat. Und ich glaube, wenn man so in Zukunft kann schauen kann, ist es sehr eine stressige Zeit gerade, aber natürlich sehr spannend auch und sehr aufregend.
Wo du schon gesagt hast, jetzt fängt es an. Der Anfang war ja ziemlich erfolgreich eigentlich gewesen. Du hast, ich weiss aus dem Vorgespräch, dass ihr in den ersten 2 Tagen schon über 200 Nutzende auf der Plattform gehabt habt. Wie ist das für dich gewesen, oder wie hast du die ganze Resonanz erlebt? Ist es unerwartet gewesen oder ist es absehbar gewesen?
Also es ist natürlich immer ein Traum, dass so etwas passiert, aber man weiß natürlich, dass es sehr unrealistisch ist, dass es passiert. Und darum habe ich erwartet, dass vielleicht 10, 15 Nutzer sind in der ersten Woche und sich dann durchs Marketing ein bisschen ansteigt, verdoppelt. Aber es war sehr bewältigend, dass so viele Leute Nutzer geworden sind. Und das auch jetzt sind wir bei über 300. Und über die letzten 2 Wochen hat man auch wirklich können nachverfolgen, wie oft die App benutzt worden ist. Also sehr, sehr spannend.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und eben, das sind so viele Faktoren, die man gar nicht kann voraussehen. Und wenn es dann stattfindet, oder erst wenn der Launch tatsächlich stattfindet, sieht man, Treffe ich da wirklich irgendwie den Nerv der Leute? Erreiche ich die Leute? Bekommen die Leute überhaupt mit, dass wir existieren? Amig sind ja auch, vor allem was jetzt so ein bisschen KI angeht, Medien ziemlich relevant. Hat so mediale Aufmerksamkeit für dich auch eine Rolle gespielt rund um den Launch? Oder wie hast du es geschafft, dass Leute davon ihn mitbekommen?
Also geplant war es ganz anders gewesen. Man muss sagen, eine Woche vor dem Launch ist mein LinkedIn gehackt worden. Und ich konnte den Account nicht mehr zurückbekommen. Ich bin auch gesperrt worden, um neu zu machen. Ich weiss nicht, was passiert ist. Jedenfalls LinkedIn ist wie abgehäkelt jetzt. Und für mich war das ganz schlimm gewesen. Ich hatte einige tausende Kontakte gehabt, viele Newsbereiche. Das ganze Marketing, alle Kampagnen sind über LinkedIn blank war und eine Woche vor Launch war ein riesiger Schock. Also im ersten Moment habe ich nicht gewusst, was ich jetzt mache. Zudem war an die Medien erst blank nach ein paar Wochen, wo man sagen kann, ich habe ein paar Nutzer, vielleicht ist es interessant, schaut es doch mal an. Und dann war wie der Schritt gewesen, ich muss das Produkt rausbringen und wie erreiche ich die Leute. Und dann bin ich gerade direkt an die Medien am ersten Tag, wo es rausgekommen ist. Und der Chefredakteur von Metro.com, der Stefan Ziegler, das war der Leader Digital Beitrag, hat die Geschichte von mir cool gefunden und dann gerade den Beitrag über mich geschrieben und veröffentlicht. Und das hat extrem viel bewirkt. Die HSG ist dann auch darauf aufmerksam geworden, hat LinkedIn-Posts gemacht, wo extrem viele Likes bekommen hat. Ich habe darauf aber viele Kontaktanfragen von Alumnis bekommen. Sehr spannende Gespräche sind entstanden und es ist unglaublich, was passiert ist durch die Medien. Und ich habe mir das nicht so vor. Ich habe es ganz anders geplant, aber wie das Schicksal hat wollen, habe ich mich an die Medien müssen wenden. Und ich glaube, nur über LinkedIn-Kampagnen wäre das gar nicht so angekommen. Also zum Glück ist es so passiert, weil der erste Plan wäre wahrscheinlich nicht so gut rausgekommen.
Das ist aber auch etwas, was sich wahrscheinlich viele Gründerinnen und Gründer wiederfinden. Man plant etwas und man kann es noch so gut planen, aber am Schluss kommt es ziemlich wahrscheinlich doch irgendwie anders, oder?
Ja, ich glaube, man muss auch mit dem Bauchgefühl gehen und hoffen, dass es gut kommt und nicht negative Gedanken zu sehr reinlassen, weil das schränkt die ganze Kreativität ein. Und ich hätte können sagen, gut, dann lassen wir es halt ganz, wenn LinkedIn nicht geht. Aber es braucht auch viel Mut. Und ich glaube, dann zeigt es sich auch, dass es sich lohnt, mutig zu sein am Ende. Und ich bin auch dankbar für all die Medien und die weiteren Berichte, die noch geplant sind, wo es genug spannend gefunden haben, über mich zu berichten. Und es ist eine riesen Ehre auch, dass man sich in den Zeitungen sieht. Also ich bin eher ein privater Mensch und das ist schon ein sehr spezielles Gefühl auch.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und jetzt auch noch in einem Podcast. Hi, hi, hi. Der Launch ist ja jetzt eben so ein paar wenige Wochen her. Wie hat sich das denn seither entwickelt? Ich habe gesehen, am Anfang hat es einen ziemlich krassen Ansturm auch gegeben. Wie ist jetzt so deine Erfahrung, dass es vielleicht ein bisschen abgeflacht ist oder vielleicht aber auch nicht?
Ich habe nicht das Gefühl, es hat sogar noch ein bisschen mehr zugenommen. Eine Kollegin von mir ist Influencerin und sie hat ein Video, das How-to-Lex-Tech gepostet und auf Instagram und auf TikTok ist das extrem gut angekommen. Es ist über 500 Mal abgespeichert worden und täglich nehmen die Nutzerzahlen zu. Also es ist unglaublich, dass so auf Interesse stoßt.
Bekommst du auch irgendwie direkt das Feedback dann von Nutzenden, wo irgendwie zurückmeldet, hey, mega cool, oder vielleicht etwas funktioniert doch noch nicht so ganz, hat es schon irgendwie Probleme gegeben seither? Weil ich kann mir vorstellen, sobald es eben darum geht, dass es irgendwie eine Plattform ist und immer mehr Leute darauf zugreifen, kann es ja schon sein, dass irgendwo irgendeine Störung auftritt oder so.
Genau, vor allem wenn so viele Leute auf einmal zugreifen, kann es natürlich immer zu Problemen geben. Es hat Leute gegeben, die auch Feedback-Funktionen schon genutzt haben und das ist natürlich extrem hilfreich, weil ich bin nicht die ganze Zeit auf der Plattform am Testen und ich weiss nicht, wenn mal etwas nicht geht. Letzte Woche ist zum Beispiel ein riesiger Server abgestürzt, hat auch andere Plattformen verwünscht. Ich glaube, Slack ist nicht gegangen für ein paar Tage und das hat man auch gespürt, aber es ist dann schnell das Feedback gekommen und dann haben wir können schauen, was wir können ändern können, welchen Server wir können zur Überbrückung nehmen und darum Feedback ist extrem wertvoll, um permanent Übersicht zu haben, was passiert, weil man weiß nie, was passiert international mit diesen Servern und im Internet. Und Technologie kann immer fehlen, aber durch das Feedback ist ein schöner Überblick. Das habe ich jetzt viermal gesagt.
Aber das unterstreicht die Wichtigkeit und das sehe ich absolut, weil ich meine, so eine Plattform, die ist ja gefühlt grenzenlos. Du hast schon gesagt, du hast noch viel mehr Ideen. Und dann die Anwendenden, die sind ja oft dann auch irgendwie in dem Bereich, jetzt im juristischen Bereich, tätig. Die haben dann vielleicht nochmal neue Inputs. Aber was ich gerade muss denken, ist das Thema Datenschutz. Weil vor allem im Use-Bereich gibt es ja viele heikle und sensible Daten. Wie gehst du mit dieser Thematik um?
Für mich ist Datenschutz einer der wichtigsten Punkte. Ich meine, bei jedem Praktikum, das ich gemacht habe, das Erste, was man unterschreibt, ist die Geheimhaltungserklärung. Und auch im Solihaus, wir mussten schauen, welche Plattformen wir überhaupt verwenden können, mit den begrenzten Ressourcen, die das Berufsgeheimnis einhalten können. Und Datenschutz war für mich der Hauptpunkt, wenn man überhaupt das Legal Tech Produkt rausbringt, dass der auch eingehalten werden kann. Und wir haben alle Server in der Schweiz, es ist alles lokal abgespeichert und verschlüsselt. Wir haben Zusatzverträge mit den Grossunternehmen Microsoft, Google. Wir beziehen von denen ja auch Dienstleistungen bei so LLM-Modellen, aber dass wirklich Berufsgeheimnisträger auch geschützt sind. Und darum sage ich mal, keine Bedenken haben. Ich bin mir da sehr bewusst gewesen, dass das ein riesiges Thema ist im Use-Bereich und Dextech kann das abdecken.
Und wie erlebst du so das kompetitive Umfeld? Weil der KI-Markt an sich ist ja schon ziemlich umkämpft.
Also ich muss sagen, Konkurrenz heisst auch, dass Nachfrage auf dem Markt ist und das spornt natürlich auch an, weiterzuentwickeln. Und wir stehen am Anfang von dieser KI-Entwicklung. Es wird noch so viel Neues kommen und jetzt auf dem Markt aufzutreten, ist sicher nicht ein schlechter Zeitpunkt, aber sicher auch nicht zu spät. Also es ist sehr cool zu sehen, dass ganz viele junge Teams im Legal Tech Bereich auch in der Schweiz existieren. Und ich habe mit einigen von denen geredet in den letzten paar Wochen, wo man auch Kooperationen eingehen kann. Die haben wunderbare Ideen und ich finde das sehr cool, jeder, der wagt, so etwas zu machen, weil ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um mit KI etwas Gutes zu kreieren. Und ich denke auch, das Mindset ist eine Frage. Wenn man denkt, dass man verloren hat, dann hat man auch verloren. Und es gibt Konkurrenz. Und Lextech ist erst am Anfang. Es existiert seit 2 Wochen. Wie gesagt, einige Ideen sind umgesetzt. Es gibt noch so viel mehr, wo man kann. Und es ist nicht das Ende, nur weil es Konkurrenz gibt. Und ich denke, wenn man sich klagen gibt, bevor man überhaupt anfängt, dann muss man gar nicht erst starten. Darum finde ich Konkurrenz ein sehr spannendes Thema und ich sehe es auch nicht als Bedrohung, sondern als da ist ein Markt rum und da kann es gute Entwicklungen geben.
Absolut. Wo siehst du Lextech in den nächsten vielleicht 1 bis 2 Jahren oder vielleicht auch langfristiger? Gibt es irgendwie so Meilensteine, die du möchtest erreichen?
Ich finde es sehr spannend, neben dem Schweizer Markt, der amerikanische. Da gibt es extrem viel Konkurrenz, aber auch Neues, was passiert in sehr kurzer Zeit. Und dort sich zu positionieren können und auch Ideen in einem anderen Rechtssystem, Common Law, umzusetzen, finde ich sehr interessant. Und sicher ein Hauptziel von Lextech ist, den Arbeitsalltag von Juristinnen effizienter zu machen, also Effizienz in das Ganze hineinzubringen. Und eben, wir werden sehen, wie die Ideen von mir umgesetzt werden können, aber das Ziel ist sicher die Effizienz und auch international. Nicht nur sich auf einen Markt beschränken.
Es bleibt also definitiv spannend rund um Lextech. Und vielleicht, wenn du als paar von den Zuhörerinnen und Zuhörern das Tool auch mal ausprobieren, ist sicher spannend, auch wenn man vielleicht nicht direkt den juristischen Hintergrund hat, einfach mal um zu schauen, was es genau umfasst. Jetzt haben wir viel darüber geredet und natürlich, wie sich es entwickelt. Eben, der Markt ist riesig, das Potenzial ist gross. Es ist aber sicher auch eine gewisse Ungewissheit herum. Aber wenn man eine gute Architektin bist, wie du ja definitiv auch kannst behaupten, dann kann da sehr viel erreicht werden. Wir können jetzt noch lange über Lextech weiterreden, aber es gibt noch einen zweiten Pfeiler, den ich unbedingt ansprechen möchte. Und der ist Amnesty International. Du hast vorher schon ein bisschen erwähnt, Du findest internationales Recht sehr interessant. Du hast eben den Master in London gemacht und bist auch als Rechtsberaterin schon im Solidaritätshaus in St. Gallen gesehen. Wie hängt das jetzt alles irgendwie zusammen, dass du jetzt im Vorstand von Amnesty International bist?
Es hat angefangen mit der Standaktion von Amplify, noch an der Uni. Und dort bin ich dann auf das ganze Amnesty gekommen. Also gleichzeitig auch Solihaus, aber auch Amnesty. Es ist sehr eng verknüpft. Und dann habe ich mich mal darüber informiert, was gibt da für Joboptionen bei Amnesty. Und auf der Webseite habe ich dann gesehen, dass man Teil von der Juristinnengruppe kann sein kann. Und dort tut man freiwillige Fälle bearbeiten oder auch Artikel schreiben zu juristischen Themen. Und dort bin ich seit 2 Jahren dabei. Und dann hat es mich aber auch interessiert, im Vorstand zu sein. Dazu mal war aber gar keine Position frei. Und dann bin ich in der Internationalen Kommission. Dort sind sehr ähnliche Themen besprochen worden wie im Studium in London. Also sehr zeitgleich hat man da diskutiert, was spannend war für mich. Und dann vor 1 Jahr haben sie mich angefragt, ob ich Teil vom Vorstand will sein, weil eine Position frei geworden ist. Und seit letztem Mai bin ich dann auch offiziell dabei gewesen.
Mega cool. Was macht denn Amnesty International genau?
Es ist eine Menschenrechtsorganisation, also international mit über 10 Millionen Mitgliedern in 150 Ländern. Und hauptsächlich werden Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und dann öffentlich darüber berichtet. Und auch Druck ausgeübt bei Regierungen und anderen internationalen Organisationen, dass Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Und Amnesty setzt sich aus vielen National Boards zusammen, die sich dann auch einmal jährlich treffen zum General Global Assembly. Dort werden dann die Entscheide im Plenum getroffen. Und in der Schweizer Sektion im Board haben wir auch strategische Aufgaben, weil es handelt um Menschenrechte, aber am Schluss ist es auch eine Organisation, die geleitet werden muss, wo Entscheide getroffen werden müssen. Was mich natürlich sehr interessiert, weil es die Leidenschaft für das Unternehmertum und auch Menschenrechte verknüpft.
Und zu Menschenrecht gehört auch auf eine Art der Zugang zum Recht. Das hast du vorher auch schon in einem Nebensatz erwähnt. Was bedeutet denn für dich ein gerechter Zugang zum Recht und ist der realistisch?
Für mich heisst ein gerechter Zugang, dass juristisches Wissen nicht durch teure Datenbanken abhängig gemacht wird. Also Recht betrifft alle und viele haben aber keinen Zugang oder einfach nicht das nötige Fachwissen, um die komplexe Materie verstehen, was auch Sinn macht. Darum gibt es Jus-Studium, aber viele Leute können das auch gar nicht finanzieren. Und für mich ist ein gerechter Zugang, dass man auch mit der Technologie es erreichen kann, die Rechtssphäre zu öffnen für alle Leute und Verständnis zu vermitteln. Um was geht es in dem Entscheid? Wie kann ich meine Rechte durchsetzen und dass es nicht immer nur abhängig ist von Zugang zu extrem teuren Legal Tech Systemen, wo sich Kanzleien hauptsächlich leisten können, aber viele Leute halt nicht.
Jetzt hast du Tech nochmal angesprochen. Würdest du sagen, dass Technologie ein Schlüssel könnte dazu sein, so einen gerechteren Zugang zum Recht an sich herzustellen?
Ich denke, Technologie ist der Schlüsselfaktor, um einen gerechten Zugang ermöglichen. Aber man muss auch im Hinterkopf haben, dass KI nicht nur Positives mitbringt, sondern dass der aktuelle Umgang mit KI auch nicht unbedingt perfekt ist. Es kann Ungleichheiten verstärken, Diskriminierung und viel Intransparenz bringen. Oft werden KIs für Entscheid verwendet und dann basieren Justizsysteme auf Roboter, die vorprogrammiert sind und ganz viele Ungleichheiten in sich programmiert haben und es gibt einfach eine mangelnde Rechenschaftspflicht. Darum, ja, ich finde, keine Technologie kann dazu führen, dass der Zugang zum Recht besser wird, aber es müssen halt auch ethische Leitplanken existieren im Umgang mit KI, Transparenzpflicht und menschliche Aufsicht. Und dann kann erreicht werden, dass der Zugang zu Recht besser wird mit Technologie. Aber so wie es im Moment ist, habe ich das Gefühl, gehen wir einen Weg ein, der nicht unbedingt passend ist, um Menschenrechte aufhalten.
Vor allem dann vielleicht auch wieder die Informationsasymmetrie. Weil wenn ich ein KI-System beispielsweise nutze, und ich meine, in der Schweiz haben wir einen sehr privilegierten Bildungshintergrund, trotzdem ist es für mich ein Blackbox weitgehend, weil ich weiss ja nicht genau, was sind das für Daten, die da im Hintergrund alles genutzt werden. Basierend auf was ist es vielleicht auch trainiert worden? Was gibt es vielleicht für Vorurteile, die dort auch einspielen? Und dann als zweiter Schritt, wie gehe ich mit den Informationen um? Glaube ich es einfach, weil künstliche Intelligenz kann ja Informationen auf eine Art aufbereiten, dass es sehr gut tönt. Und dass es genau das ist, was ich suche. Und das kann ja dann vielleicht vor allem im juristischen Bereich gefährlich sein, oder?
Ja, extrem. Und es ist bewiesen, dass ChatGPT diskriminierend ist. Weil das ist halt einfach ein Großteil von was im Internet auffindbar ist, sind diskriminierende Informationen. Und das klingt dann schön geschrieben von dem Chatbot, aber an sich muss man ganz, ganz kritisch umgehen mit so Informationen. Und es braucht auch viel Überlegung bei Legal Tech Unternehmen, dass man es nicht blind übernimmt, so OpenAI, sondern dass man angeht und sagt, wo können wir Diskriminierungen vermeiden. Bei Lextech sind wir jetzt gerade am Einprogrammieren, dass zum Beispiel genderneutrale Antworten möglich sind. Und, also es sind kleine Sachen, aber ja, man muss anfangen, genau anzuschauen und hinterfragen und nicht einfach alles als gerne.
Mhm. Jetzt über den KI-Bereich hinaus, wo siehst du im Moment so die grössten Herausforderungen rund um Menschenrechte? Weil ich würde behaupten, da gibt es einige.
Es gibt sehr viele. Momentan ist Autoritarismus das grösste Thema, das zunehmend ist, von Amerika ausgeht und jetzt langsam auch nach Europa kommt. Man muss sehen, oft werden Menschenrechte in eine rechts-linke Spalte eingeteilt, eher links positioniert. Aber Menschenrechte betreffen alle und Autoritarismus gefährdet Menschenrechte. Und darum ist es ganz eine schwierige Bewegung, die gerade passiert. Und es ist auch schwierig, dagegen zu halten, ohne dass man gerade zu sehr ins Politische hineingeht. Und mit den momentanen Situationen auf der Welt, mit allen Kriegen, die existieren, macht es natürlich nicht besser. Es gibt so viele Themen, die gerade sich zusammenhäufen für Amnesty und für alle anderen Menschenrechtsorganisationen auch, dass man muss aufpassen, wo man den Fokus drauf hat, weil sonst etwas man verpasst, was eigentlich wichtig gewesen wäre. Und das zeigt sich dann in ein paar Jahren, wo man den Fokus zu wenig drauf gelegt hat. Darum ist es sehr wichtig, die Entwicklung zu beobachten und können einschätzen, wo fokussieren wir uns jetzt drauf, was wird der grösste Einfluss haben auf Menschenrechte in den nächsten 5 Jahren. Und dann auch die Schiene zu fahren. Also es ist immer eine Abwägung, wie könnte es sich entwickeln.
Du hast die Komplexität der Situation ziemlich gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall sehr ein relevantes Thema. Und wie du sagst, es sind Menschenrechte, die betreffen die Menschen. Also eigentlich uns alle. Egal, was wir auf einem Hintergrund haben oder für Ambitionen oder wo wir herkommen oder was wir machen. Das sollte ja eigentlich sehr grundlegend sein. Und meiner Ansicht nach geht das manchmal ein bisschen unter im internationalen Diskurs auch. Wir können jetzt noch sehr lange über die unterschiedlichen Themen reden. Eben Amnesty International allein ist natürlich riesig und dann auch, ja, inwiefern du dich engagierst, auch über die Organisation raus. Aber um das nochmal alles, was wir darüber geredet haben, auf den Punkt zu bringen, wie würdest du Jura, künstliche Intelligenz und dann ganz besonders noch Menschenrechte auf einen Nenner bringen?
Ich hätte gesagt, verantwortungsvolle Effizienz.
Mhm.
Dass Technologie recht zugänglicher machen kann, aber nur unter der Voraussetzung, dass es auf ethischen Grundlagen basiert und auf Transparenz und Menschlichkeit.
Und vielleicht ist ja da dann auch Lextech integraler Bestandteil von dem ganzen Ansatz.
Ich hoffe es.
Joy, danke vielmals, dass du heute da gewesen bist und uns so einen ehrlichen Einblick in deinen Weg gegeben hast. Weil es ist wirklich spannend zu sehen oder zu hören, wie du Jura, KI und dann aber auch das ganze Engagement in der Gesellschaft miteinander verbindest. Und es zeigt, wie viel das möglich ist, wenn man anfängt, aber dann auch dranbleibt und den Mut hat, auch dran zu bleiben. Egal, was für Hindernisse sich vielleicht auch stellen. Dann wünsche ich dir und natürlich auch Lextech und deiner Arbeit, aber gleichzeitig auch bei Amnesty International ganz viel Erfolg. Und ich freue mich sehr, dann mitzuverfolgen, wohin die Reise noch wird gehen.
danke vielmals, dass ich heute dabei sein durfte. Und es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und dann kriegt es sich bald wieder.
Auf jeden Fall werden wir von dir hören. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ich hätte die Folge gefallen. Vielleicht sind ja ein paar JuristInnen unter euch, die LexTech einmal ausprobieren. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim HSG Student Podcast.